Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem einzig wahren Podcast, der sich darauf konzentriert, sich auf überhaupt nichts zu konzentrieren. Hallo Karl.
Hallo Stay, ich bin sehr froh, dass wir uns hier wieder treffen dürfen und in einer thematisch absolut unvorbereiteten Atmosphäre charakterlich freie Entfaltung gewährleisten dürfen.
Wir sind mittlerweile so wenig vorbereitet, sorry, dass ich dich unterbreche, dass ich dich wieder fragen darf, ob deine Audiowelle ausschlägt.
Scheiße. Warte mal. 1, 2, 3. Ja, schlägt aus, nimmt auf, alles in Ordnung.
Gut. Was, unvorbereitet.
Ja, unvorbereitet im Sinne von, es passiert so unglaublich viel auf diesem Planeten, dass es, wir haben ja RechercheurInnen, und zwar ein Team von, lass mich nicht lügen, 180 Leuten, 190 Leuten.
Das sind 187 mittlerweile.
Festangestellte RechercheurInnen, und die kommen dann einmal die Woche ins Meeting und sagen, so ist einfach zu viel, dann sagen wir, alles gute Arbeit.
Das machen wir auch nur, damit wir es absetzen können.
Richtig,
eigentlich lesen wir uns das gar nicht durch.
Natürlich.
Scheiße, jetzt müssen wir die Folge nochmal aufnehmen, die hören das ja auch.
Nee, aber ihr macht eine gute Arbeit, ihr leistet wirklich gute Arbeit, vor allem du, Jeremy. Ich glaube, du warst schon ein paar Wochen nicht mehr da in den Meetings, aber du machst richtig gute Arbeit. Man muss ja auch die motivieren, die zu Hause sind, ne?
Ja.
Im Homeoffice.
Grüße gehen raus an Christopher, der den Sportteil macht. Krass, gerade auch jetzt, krass, einfach krasse Arbeit.
Christopher ist noch live zugeschaltet, der ist nämlich in England, im Delta-Virus ist der drin, der wird nämlich vor Ort im Stadion berichten. Wenn ihr das hört, hat Deutschland schon gespielt, ne? Deutschland, wie sieht's bei dir aus mit EM?
Ich bin vollkommen raus.
Ja, gut.
Ich bin nicht überraschenderweise vollkommen raus. Ich verfolge gar nichts, außer die steigenden Fallzahlen in Großbritannien, wenn es um das Delta-Virus geht.
Ja. Ich hab nichts, also ich verfolge den politischen Diskurs dahinter, so ein Stück weit. Und kriege mit, dass immer mehr Leute, die jetzt auch große InfluencerInnen, die EM boykottieren. Hand of Blood ist da zu nennen.
Was?
Ja, der hat vor einer Woche oder so, hat der löblicherweise dazu aufgerufen, den ganzen Scheiß nicht mehr mitzumachen und sich diesen Rotz nicht mehr anzugucken. So einfach, so, das ist ja so die einzige Quittung, die man als einfacher Mann diesen der UEFA oder der FIFA oder wie die ganzen Vereine dahinter heißen, geben kann. So, man guckt den Scheiß einfach nicht mehr. Weil ich meine, dieses, die waren ja auf einem guten Weg, ne? Also das, was ich mitbekommen habe, ist, diese ungarische Gesetzesgebung, die müssen wir nicht ausdiskutieren, außer einen lustigen Funfact: Harry Potter darf in Ungarn nicht mehr vor 0 Uhr abgespielt werden. Harry Potter ist in Ungarn jetzt ab 18. Und darf nur noch ab 0 Uhr abgespielt werden.
Weil da. Wegen dem homoerotischen, angespannten Verhältnis zwischen Ron und Harry?
Genau. Oh. Ich weiß nicht, ob es an Ron und Harry liegt, aber Homosexualität wird dort zum Thema gemacht. Und wann immer nicht heterosexuelle Sexualität irgendwo zum Thema gemacht wird, medial, darf das in Ungarn nicht mehr vor 0 Uhr abgespielt werden. Ne? Das ist wirklich ein Punkt, wo ich denke, gut gemacht, Ungarn. Ihr seid uns um Meilen voraus. Und weil Pride Month ist, also Visibility LGBTQ+, ist es so, dass Manuel Neuer beispielsweise eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde anhatte. Uwe Junge von der AfD hat sich da schwer gegen gewehrt. Uwe Junge übrigens einer meiner Lieblings Politiker geworden.
Ich weiß also nicht. Also, ich habe diesen Tweet gesehen, ne? Also
den mit der Binde, meinst du?
Ja, mit der Binde.
Ich habe noch einen anderen Uwe Jung Favorite, den ich dir jetzt zuschicken werde. Das ist Uwe Jung. Wir sprechen gleich weiter, wir sind unstrukturiert, Freunde. Den möchtest du bitte vorlesen, weil das ist einer meiner, der Uwe Jung, wirklich einer meiner Lieblingspolitiker, wirklich einfach der Typ ist einfach super.
Da läuft mir direkt die Nase. Warte mal, ich guck mal. Was hast du denn gesagt? Also,
das sind zwei unterschiedliche Tweets. Der eine bei dem Attentat in Hanau und der andere beim Attentat in Würzburg jetzt.
Okay, Hanau. Uwe Jung schreibt am 19. Februar nach Hanau: Der irre Täter litt an einer paranoiden Psychose, hatte mit rechts oder der AfD überhaupt nichts zu tun. Okay. Nach Würzburg, diesem tragischen Ereignis der letzten Woche, glaube ich. Letzte Woche, ja.
Genau.
Ich bin es leid, wenn die Psychosekarte gespielt wird, weil sie nur gespielt wird, um jene, die eine Mitverantwortung für den Mordtat zu tragen, als genau diese Verantwortung zu nehmen. Pure Heuchelei, wenn Verursacher die Folgen ihrer Politik bedauern. Also Uwe Junge, wirklich ein Hurensohn.
Ja, Uwe Junge, Uwe Jung Wahnsinn. Ist wirklich ein Hurensohn. Ich weiß nicht.
Wirklich ein Hurensohn, muss man mal sagen.
Ey. Ich hab das extra juristisch absichern lassen. Ich bin mir absolut darüber im Klaren mit der folgenden Aussage. Uwe Jung ist ein Faschist und Rechtspopulist. Und der soll bitte die Klappe halten. Der steht
repräsentativ. Hurensohn jetzt, ehrlich.
Ja, der steht repräsentativ für alles, was die AfD in sich trägt. Und er ist wirklich einer meiner Lieblingspolitiker. So viel Realsatire wie in Uwe Jungs Twitter-Account findest du auf keinem deutschen Comedy-Programm. Also egal wo du hingehst, Nightwash, wie die alle heißen, so viel Comedy findest du eigentlich nur bei Uwe Junge. Das ist wirklich großartig. Der Typ ist großartig. Ja,
also das ist
krass. Um die Punkte weiterzumachen wegen dieser EM-Geschichte, warum das viele Leute boykottieren. Der hat diese Regenbogenbinde getragen und dann wurde natürlich die UEFA angeschrieben, dass das nicht ginge und das wäre ein politisches Statement und Fußball hat nicht politisch zu sein und deswegen soll das bitte von der UEFA überprüft werden. Die UEFA hat das auch überprüft und da haben sich sehr, sehr viele drüber echauffiert. Ich nicht. Ich habe da eine andere Positionierung zu, denn was die UEFA da gemacht hat, ist richtig. Wenn sie Anklagen bekommen, wenn sie Beschwerden bekommen, dann müssen sie sich darum kümmern. Ja, die können nicht einfach irgendwas unter den Tisch fegen, das ist keine feine englische Art. Die haben diese Beschwerden bekommen, dann muss das auch behandelt werden. Sie haben das behandelt, haben entschieden, das ist vollkommen in Ordnung. So, gute Arbeit. Aber dann kam das Ungarn-Spiel in München. Ungarn gegen Deutschland, wo die Allianz Arena auch hätte in Regenbogenfarben erleuchten sollen. Und das hat dann die UEFA leider verboten. Da haben sie dann gesagt, okay, das ist dann jetzt schon ein bisschen zu viel Visibility. Das sollten wir nicht machen, das wäre dann Provokation. Und die Frage, die sich jetzt stellt, oder die Diskussion, die man jetzt führen kann, ist, hältst du es für angemessen, ein Land, das derzeit durch eher rückschrittliche Entscheidungen, politische Entscheidungen, brilliert, zu provozieren, oder sollte man in so einem Toleranzparadoxum umherschweben und auch diejenigen respektieren, die andere nicht respektieren?
Also wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir mal ganz klar sagen, was hier eigentlich Sache ist. Wenn wir darüber sprechen, dass die Basiszusprache von Menschenrechten, ne, von Menschenrechten als politische Provokation gesehen wird, Bruder, dann bin ich für voll politische Provokation. Ja. Wir sollen den ganzen Tag provoziert werden. Sag mal, allein im Verbund der Europäischen Union muss man denen halt einfach mal sagen, sag mal, was seid ihr denn eigentlich für Neandertaler da? Ne? Was soll denn das? Seid ihr eigentlich total bescheuert oder was? Wir bewegen uns auf eine neue Zeit zu, auf mehr, also Innovation, Technologie, globale Infrastruktur, also es war nie krasser. Und ihr sitzt da und sagt, ja, na, das mit der Homosexualität, das ist bei uns nicht so erlaubt. Da muss man halt einfach sagen.
Bis 18, ne? Also das muss man auch dazu sagen. So ab 18 darf man homosexuell sein. Aber
es ist halt total dämlich.
Ja, unter 18-Jährige, da haben die Eltern über die Sexualität zu bestimmen und nicht nicht der Mensch. Ist auf jeden Fall ziemlich fortschrittlich, ja. Ich sehe das genauso. Fuck it, Mann. Fuck UEFA. So, was fällt euch eigentlich ein? Genauso die Scheiße mit der nächsten Weltmeisterschaft in Katar. Also wenn man da reinliest, dann wird einem ja dauerschlecht.
Hat Katar nicht irgendwas gemacht im Zuge dieser aktuellen EM-Debatte? Irgendwas haben sie doch gepostet. War da nicht was?
Ja, also der, wie nennt sich das? Scheich? Weiß ich ja. Nicht, was ist denn da hier? Der Typ, der in Doha sitzt. Ich glaube, das ist der Scheich, ne? Der Vorsitzende. Wie heißt er denn? Scheich Tamim bin Hamad At-Thani. Der hat sich, oder war es der oder war es der Premierminister? Das war auf jeden Fall irgendein Scheich, das sind alles Scheiche da. Das können wir jetzt festhalten. Und der hat gesagt, ja, in der aktuellen Debatte rund um diese LGBTQ-Plus-Geschichte, ihr seid natürlich alle in Katar willkommen, ihr dürft auch alle homosexuell und transsexuell sein, aber bitte nicht hier. Also bitte seid das gerne, aber bitte woanders. Also die haben dazu aufgerufen, das bitte nicht auszuleben. So, dann frage ich mich, was heißt denn das aus? Haben die Angst davor, dass die, dass Homosexuelle sich den Geschlechtsakt vollziehen in den Publikumsreihen oder was ist oder was ist da die Angst dahinter? Also warum so ein Statement? So, seid schwul, aber bitte woanders. Was ist denn das für ein Unsinn? Und nicht nur das, sondern auch diese ganze, wenn man mal über Menschenrechte spricht im Allgemeinen, ne? nicht nur so Menschenrechte homosexuellen Menschen gegenüber, sondern Menschenrechte so allgemein, so Menschenrechte für jeden. Verreck nicht bei deiner Arbeit zum Beispiel, wird da ja auch nicht so groß geschrieben. Die Stadienbauten, die waren jetzt auch nicht so wirklich human. Ne?
Und Alter, alles, was da gebaut wird, ist nicht so human.
Ja, und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ey, kann man sowas als westliche Welt unterstützen? Sollte man sowas als westliche Welt unterstützen? Die AfD und andere Rechtspopulisten machen dann wieder so eine religiöse Geschichte draus, indem sie blind gegen den Islam hetzen und ihre Propagandamaschine anstellen, um zu sagen, der Islam gehört nicht in die westliche Welt, Europa hat nichts mit dem Islam zu tun und in dem Fall Islam tatsächlich als Religion. Und damit sind dann auch alle Gläubigen mit inbegriffen. Das darf man nicht vergessen, wenn man solche schwachsinnigen Aussagen hört. Der Islam gehört nicht nach Deutschland, ist Dog Whistle für ich möchte keine Muslime und Muslimer hier haben. So, das ist ein Dog Whistle. Und da sollte man nicht drauf reinfallen. Hier ist es ja auch keine religiöse Entscheidung, sondern hier ist es politisch. So, da sind Leute in regierenden Positionen, die entscheiden, dass Toleranz nicht so unbedingt groß geschrieben werden muss, dass Menschenrechte nicht so eine ganz große Rolle spielen. Auf was das beruht, spielt keine Rolle, weil man da ganz realistisch sagen muss, dass es einfach Millionen von Muslimen und Muslima gibt, die in Europa oder in anderen Ländern auf diesem Planeten leben und die ihre Religion genauso streng oder unstreng ausleben wie die ganzen Christen, die hier rumeiern. So, ey, was ist denn los mit euch? Denkt ihr, dass wenn man dem Islam angehört, dass man dann den Koran morgens nach dem Aufstehen durchblättert und findet, dass jetzt Arme abgehackt gehören? Was ist denn los mit euch? Das ist doch völliger Schwachsinn. Die Bibel hat genauso viel menschenverachtenden Unsinn drin und da hält sich auch keinen Schwanz mehr dran. So, reformiert gehört der Bums, aber politisch reformiert. Und zwar muss das intern motiviert sein, aufgrund von Druck bereits. Wie soll ich jetzt sagen, ohne kultivierterer, menschenfreundlicherer Regierungsform. Aber das hat nichts mit dem Islam zu tun, nichts mit den Leuten, die in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern wohnen. Völliger Schwachsinn. Und die Diskussion wird natürlich jetzt noch viel, viel größer, weil der Typ, der in Würzburg drei Frauen angegriffen hat, der hat mehr Frauen angegriffen, drei Frauen hat er getötet, ermordet.
Er hat mehr Leute allgemein angegriffen in einem Kaufhaus auch noch,
glaube ich. Ja, komplett Banane, können wir gleich auch nochmal zukommen. Aber der Typ hatte wohl dschihadistische Schriften zu Hause. Ne? Und jetzt diskutiert man so ein bisschen darüber, ist er jetzt wirklich psychisch krank und kann man das jetzt auf seine psychische Erkrankung schieben oder hatte das was mit dem Dschihadismus zu tun? Und ich folge da eigentlich allen Menschen, die so ein bisschen was in der Birne haben und denke, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. So, es kommt ja auch immer auf die psychische Erkrankung an. So, ist der Typ zurechnungsfähig gewesen oder nicht? Das ist eine Frage, die erstmal geklärt werden muss. So, ist die psychische Erkrankung so stark, dass der Typ nicht mehr zurechnungsfähig gewesen ist? Wenn das der Fall ist, dann schiebt man das natürlich gänzlich auf die psychische Erkrankung. So weit sind wir mittlerweile in unserem Rechtsempfinden. Ist das aber nicht so, dann kann eine andere psychische Erkrankung, die jetzt nicht dazu führt, dass jemand unzurechnungsfähig ist, sogar so extremistisches Gedankengut befeuern. Also du kannst anfälliger werden für Dschihadismus, Rechtsextremismus etc. pp. Aufgrund deiner psychischen Erkrankung. Und dann ist die Frage nicht, ey, ist das jetzt ein psychisch Kranker oder ein religiös Motivierter, sondern er ist halt ein Spinner. So, das ist was die Motivation dahinter ist. Spielt ja gar keine Rolle. Das hat in Hanau auch keine Rolle gespielt. Was dann daraus gemacht wird, ist immer ein politisches Spiel und ich finde es schade. Und da ist sowohl die linke Seite als auch die rechte Seite schwer für verantwortlich, dass solche Attentate mittlerweile Volksfeste sind. Ich habe das Gefühl, wann immer irgendwo Menschen getötet werden, wird das zu einem politischen Schaulaufen.
So, ja, jedes Leute, Mal, ja, ja.
Die sitzen in ihren Bürogebäuden und kriegen die Nachricht rein auf ihren scheiß iPhone 12 Pro Handys, dass da Menschen getötet worden sind. Und die erste Frage ist sofort, okay, scheiße, Mann, welche Nationalität, Mann? Welche Nationalität?
Ja, welche Twitter, Hautfarbe, genau.
Macht Twitter ja, ja. fertig. Wenn das ein Deutscher ist, wird sofort reingehalten. Und auf der anderen Seite, in der blauen Regie wird, wenn der auch nur ansatzweise internationale Geschichte hat, dann gehen wir aber voll. Ja, das ist, Freunde, da sind Menschen gestorben. So bekloppte Menschen gibt es überall, jeder Religion angehörig, jeder politischen Richtung angehörig. Es gibt überall Arschlöcher und Idioten, und es spielt keine Rolle. Man muss die Ursachen bekämpfen. Ja, ob das jetzt islamistisch motivierte Straftaten sind oder rechtspopulistisch motivierte Straftaten, spielt insofern keine Rolle, weil beides Probleme sind, die gelöst werden müssen, aber nicht, indem man eine komplette Religion aus dem Land verbannt. Das ist keine Diskussion, die man führen sollte.
Ja. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr komplexes Thema, auch immer die Instrumentalisierung. Ich habe teilweise bei sowas immer Angst, weil du genau weißt, in welche Richtung es schlägt. Mittlerweile kann man felsenfest davon ausgehen, dass abhängig davon, welcher Nationalität angehörig der Verursacher von solchen Gräueltaten ist, das erstmal durch die Medien geschlagen wird, ja, also vollkommen. Ja. Das ist oder Social Media überall, das ist krass. Und dann kommen damit diese Agendas, und dass man sich vielleicht darüber unterhält, dass es rechte Terrorzellen oder Terrorzellen gibt, die Sicherheit der Bürger in deinem Land bedrohen, so. Das ist ja schön und gut, und ich denke, das ist auch wichtig. Dass man das aber anhand dieser, dass man dann aber politische Hebel wirkt anhand dieser Ereignisse, ist vielleicht nicht so geil.
Ja, ja so, es sind ist
vielleicht
es,
einfach auch immer schwierig.
Es sind die falschen Diskussionen, die dann geführt werden. Ich lese darüber, dass Menschen aufgrund, es ist ja jemand, der wohl aus der Flüchtlingswelle 2015 seinen Weg nach Deutschland gefunden hat, der Attentäter in Würzburg. Zumindest geht man derzeit davon aus. Und anstatt darüber zu diskutieren, was denn bei dem schiefgelaufen ist, diskutiert man jetzt darüber, was denn bei den ganzen anderen abgeht. So, das ist völliger Schwachsinn. So, man stellt jetzt die komplette Flüchtlingsaufnahme in Frage. Und das sollte nicht passieren. Das sollte nicht so auf diese Art und Weise instrumentalisiert werden. Und das wird es, und das ist schade, aber es ist etwas, wo wir politisch mit klarkommen müssen. Wenn dieser Wahlkampf eins zeigt, so, wir sind ja mitten im Bundeswahlkampf, dann, dass Populismus the way to go ist. Das war schon immer so, also jetzt kein Geheimnis, aber was derzeit abgeht in Sachen Wahlbeeinflussung durch populistische, teilweise sogar Hetzjagden, das ist der Hammer. So, wir saßen hier vor 2 Monaten noch, und es sah sensationell gut aus für Annalena Baerbock und die Grünen-Partei. Es sah gut aus dafür, dass man mal frischen Wind in die Regierung reinbekommt, dass die CDU, CSU für 16 Jahre soziale Ungerechtigkeit mal einen Stempel bekommt, und zwar mitten auf die Stirn. Und jetzt wurde dann irgendwie du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die sind studiert und die durchs Internet rennen und sagen, Annalena Baerbock ist eine Fälscherin. Wegen dieser Lebenslaufgeschichte, wo die nicht explizit erwähnt hat, was gar nicht notwendig ist, wenn man mal eine Universität besucht hat. Da stand eben drin, dass sie auf dieser Universität war. Und die Leute sagen, sie hätte gefälscht, weil damit ja ein Abschluss impliziert ist. Obgleich sie dann im Folgenden in den gleichen Lebenslauf geschrieben hat, andere Universität, da dann der Masterabschluss. Und wenn man mal eine Uni besucht hat, dann ist es absolut nichts Unübliches, dass man auch fakultätsübergreifend studiert, dass man auf eine andere Uni geht und dann da einen Abschluss macht und dass das davor angerechnet wird. Und selbst wenn nicht, spielt das keine Rolle. So, man hat es studiert, und wenn man nicht schreibt, dass man da einen Abschluss hat, dann sollte man sich das auch nicht denken. Und das macht die Frau auch nicht zu einer Fälscherin. Oder dieses scheiß Lokal, was da angeführt war, wo sie statt 4 3 Jahre den Vorsitz hatte. Und im ersten Jahr gab es keinen Vorsitz, weil es da gefunden worden ist. Und da stand 4 Jahre so. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Was eine Fälscherin. Auf der anderen Seite lacht sich CDU, CSU kaputt. Genauso über die 25.000. die da zu, die, ey, das ist ja so der größte Schwachsinn. Hast du das mit den 25.000
ja, bekommen? Ja, dass diese Boni, diese Weihnachtsgeld, warte mal, die
Bonus, Weihnachtsgeld,
ja, genau, und das, und also.
Und das wurde korrekt versteuert, das war nicht veruntreut, das war aus der Kasse, weil sie eine Berufspolitikerin ist, so, die werden nun mal aus den Parteikassen bezahlt, das ist so. Und das wurde absolut fristgerecht nachgereicht, weil das ja auch beim Bundestag angegeben werden muss. Fristgerecht, so, das war nichts Schlimmes dran. Und die Leute regen sich darüber auf. So 25.000, wie können das überhaupt sein? Und ich denke mir so, wisst ihr, wie man 25.000 bei CDU, CSU nennt? Klimpergeld.
Ja.
So, das ist jetzt dummer Whataboutism, aber und das eine macht das andere nicht wett, aber die Empörung über diese Summe, die hätte es mal geben sollen, als klar geworden ist, dass sich CDU-PolitikerInnen Millionen in die Tasche gepackt haben durch eine globale Pandemie. Mit den Maskendeals und dem ganzen Scheiß, der da passiert ist. Und das sind nur Dinge aus 2020. Wenn man mal ein bisschen zurückgeht, was sich diese Partei, was sich die Unionsparteien alles geleistet haben, dann halte ich es für absolut weltfremd, da überhaupt dran denken zu können, da eine Stimme abzugeben für die. Das geht doch nicht.
Ja, es ist... ja, diese Debatte ist so... Also, ich führe diese Debatte schon nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich Leuten, jedes Mal, wenn das politische, also was heißt nicht mehr führen, aber jedes Mal, wenn diese politische, dieses politische Thema kommt, von Parteien, irgendwie, ist immer der gleiche Ablauf. Ich habe ihn schon 10-mal erlebt, 15-mal, 20-mal, ist immer dasselbe. Also, folgendes Szenario. Du redest über Politik. Dann wirst du gefragt, man kann ja nichts mehr wählen, was willst du? Dann sagst du, ich habe jetzt die Grünen gewählt. Ich würde Grün wählen, Grün, ja. Ich sage, ich würde Grün wählen, weil ich finde das und das gut, das ist das nicht so gut. Positive Punkte sind die, der frische Wind für mich ganz, ganz wichtig, positiver Punkt. Und die Tatsache, dass die Konzeption und die Ausarbeitung in dem Parteiprogramm für mich Sinn ergeben, auch was Besteuerungspolitik angeht. Und wie grundsätzlich damit umgeht. Also finde ich gut eigentlich, macht Sinn, wenn man das liest. Was ich schlecht finde, ist zugrunde liegenden homöopathischen Lobbyverbände bei den Grünen, die irgendwie noch denken, auf der einen Seite kann man sagen, es ist klimatisch, es ist unbedingt erforderlich, dass wir bei der Klimapolitik darauf aufpassen, was die Wissenschaft sagt. Und dann auf der anderen Seite hast du Splittergruppen in deiner eigenen Partei, die sagen, ja, Globulis, das gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. So, ist vollkommen dumm. So, was ist da los? Ich meine, Parteiausschlussverfahren bringt nichts, siehe Sarrazin, aber kann man da nicht einfach sagen, haltet die Fresse, ihr seid vollkommen lost, so, was soll der Scheiß? Das ist ein bisschen doof. Und die Tatsache, dass da so kleine Bedenken gemacht wird bezüglich Kleinanleger, alles über 800 Euro, was über Anlagesachen gemacht wird, ist okay, ist auch ein Kritikpunkt, ja. Ansonsten sehr, sehr positiv. Dann sagst du das und dann kommt immer dasselbe. Immer dasselbe.
Ja, die Grünen sind unwählbar.
Und es erklärt dir niemand, wieso. Es erklärt dir einfach niemand, wieso. Du hörst es einfach, dieser populistische Schrei.
Ja, die wollen die Kinderpornografie legalisieren.
Und du denkst so, bitte, was? Was redet, was soll das? Es ist immer dasselbe. Immer. Und da kannst du schon gar nicht mehr, das ist diese populistischen Anti-Grün-Kampagnen, die auch in Magazinen geschaltet wurden mit diesen riesigen Steintafeln, wir erinnern uns so, das ist absolut bescheuert. Und du sitzt da und du liest das durch und wenn du dann fragst, okay, warum denn? Dann sagt keiner was. Keiner erklärt's dir. Weil das auch keine Erklärung gibt. Du kannst die Negativpunkte, die ich erwähnt habe, die wissen die meistens nicht. Da sagen die, oh ja, dann genau deswegen. Nee, du hast keine Ahnung, wieso. Beschäftige dich doch damit. Und apropos Thema, da können wir mal gleich einsteigen. Hast du das letzte Video von Mr. Wissen to Go gesehen?
Welches meinst du?
Das Meinungsvideo über die Volksentscheide.
Mirko, wenn es eine Partei für mich gibt, dann die FDP. Ja, ich habe das nicht gesehen, nee. Okay. Ich habe das nicht gesehen. Ich kenne mich aber mit Volksentscheiden ganz okay aus eigentlich. Ja.
Okay, dann lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil ich habe eine klare Position dazu. Er hat ein Video gemacht, wo er sagt, warum er Volksentscheide richtig und wichtig findet.
Mhm.
Wie stehst du denn zum Konzept Volksentscheid? Gerade mit Fokuspunkt, jetzt sagen wir mal Deutschland.
Willst du eine, darf ich populistisch werden? Darf ich so ein bisschen einfach meine Meinung rausknallen? Schon, oder? Ich hasse Deutschland! Ich hasse.
Du kannst jetzt hier, ich, kannst du voll raus.
Ja. Ich hasse Deutschland nicht, aber ich halte, wie soll ich das jetzt sagen? Und dass es zumindest so ein halb, dass es halbwegs schlau wirkt. Gucken wir uns Wahlbeteiligungen an bei vierjährigen Bundestagswahlen, stellen wir fest, dass es da, was politische Bildung angeht, wahrscheinlich nicht so wirklich gut um uns bestückt ist. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt noch alle wichtigen und unwichtigen Entscheidungen in eine Volksentscheidung geben würde, würde ich mir ernsthafte Sorgen machen, dass wir irgendwann da landen, wo England gelandet ist. Und zwar bei einer Entscheidung für den Brexit und Leute stimmen dafür, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Ich verstehe die positiven Argumente für solche Volksentscheide. Ne? So mehr Demokratie bedeutet mehr Gut. Ja, das stimmt. So, wir wählen derzeit Volksvertreter und geben so ein bisschen die Entscheidungskraft in ihre guten, sanften Gemüter. Grausame Fehlentscheidung, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Bei Volksentscheiden würden Menschen darüber entscheiden, die dann auch innerhalb dieser Demokratie mit den Entscheidungen zu leben haben. Und das ist positiv. Aber ich halte die Bevölkerung für nicht fähig, solche Entscheidungen zu treffen. Populismus funktioniert bei Volksentscheidungen. Ich glaube, die letzte direkte Demokratie, die wir hatten, war ja bei der, ich glaube, Weimarer Republik, ne? Weimarer Republik gab
ja,
es
ja,
so direkt
Weimarer Republik. Ja.
Demokratische Dinger. Ich weiß natürlich, dass dieses, direkte Demokratie hat Hitler ermöglicht. So das, ja, nee, also ich, wenn du das Video gesehen hast und der da was drüber gesagt hat, was er bestimmt gemacht haben wird, dann korrigiere mich. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Volksentscheid war ja die Zusammenlegung von Reichskanzler und Reichspräsident.
Das wurde vorher schon bestimmt. Das war so ein Scheinentscheid.
Man kann ja mutmaßen, ob diese Scheinentscheidung dann gekippt worden wäre, weil es Nationalsozialisten gewesen sind. Wahrscheinlich nicht. Die hätten dann den Trump gemacht, ne? Invalid. Aber dennoch war die Bevölkerung durch die Propagandamaschine so beeinflusst, dass sie dafür gestimmt haben, dass sie dachten, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Da gibt es historisch sehr viele Entscheidungen, die dafür sprechen, dass man Bevölkerungsgruppen in eine Richtung lenken kann, die für sie nicht gut ist. Siehe Brexit, um ein aktuelles Beispiel zu nennen. Schweiz wird oftmals genannt als positives Beispiel dafür. Schweiz ist ein komplett anderes Land mit komplett anderen Bevölkerungszahlen, da werden diese direktdemokratischen Entscheidungen auf eine ganz andere Art und Weise auch gesellschaftlich akzeptiert und wahrgenommen und auch da ist die Beteiligung nicht super gut. Das Einzige, was mir einfällt, was positiv ist, ist eben mehr Demokratie gleich mehr Gut. Ne?
Ja, also ich habe diese Debatte geführt und ich fasse es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fassungslos, dass es Leute gibt, die das fordern und Leute gibt, also jedes Mal, wenn dieses Thema gemacht wird, da kann ich den gleichen Ablauf machen und ich habe mich schon ein paar Mal über diese Volksentscheidsache unterhalten. Jedes Mal, wenn diese Debatte kommt, kommt das Schweizer Modell. Und jedes Mal bekomme ich Schuppen auf der Haut, weil das, wenn man sich mit der Schweiz auskennt, hier übrigens meine Hand hoch, ne? Wenn man sich ein bisschen mit der Schweiz beschäftigt und dem, also auch wirklich nur den Basissachen, so was man in Geschichte lernt, ja? Und wie ihr Standing ist. Und wenn man die Sprichwörter benutzt, ja, immer wenn sich jemand aus allen Dingen heraushält, bekommt man das Sprichwort vorgesetzt, ja, du bist ja wie die Schweiz. Das den Vergleich zu bringen, Deutschland bekommt Volksentscheide, das kann ja auch positiv werden, guck mal in die Schweiz, ist so unendlich ein Zeichen von Ungebildetheit. Also das, man kann nicht mehr zeigen, dass man keine Ahnung hat, wovon man redet. Und das Ironische ist, wenn man Leuten erklären muss, welchen Sonderstatus die Schweiz hat in ihrer Geschichte im Umgang mit Katastrophen und wie lange sie schon auf diesem Modell aufbauen, was sie Gutes, was sie Schlechtes entwickelt haben und wie sehr sie sich von der Population, auch von der Zahl, rein von der Zahl, vom gigantischen Deutschland dazu im Vergleich unterscheidet, dann zeigt das nur, dass Leute fordern, einen Volksentscheid zu machen und einen Vergleich bringen, über den sie sich nicht informiert haben. Und die Ironie ist, dass genau das gleiche Problem bei einem Volksentscheid entstehen würde. Denn Leute würden sich Positionen bilden, würden Argumente setzen, würden Entscheidungen treffen aufgrund einer ungebildeten, einer nicht klaren Sicht. Das ist das Ironische in dem Moment. Sprich, wenn du dich hinsetzt und sagst, wir sollten in Deutschland Volksentscheide machen, weil das in der Schweiz auch so gut ist, gut funktioniert, dann ist das ein Grund dafür, keine Volksentscheide zu machen, weil das eine dumme Position ist.
Es gibt ja auch zwei Arten der direkteren Demokratie. Ne? Du hast ja die Herangehensweise der AfD. Ich glaube, ich bitte, wenn ihr das hört und ihr da mehr Informationen habt, dann korrigiert mich. Aber soweit ich das weiß, gibt es nur zwei Parteien, die für Volksabstimmungen sind. Und das sind die Linke und die AfD. Und die AfD ist da so ein bisschen...
In der Vergangenheit war es, in der Vergangenheit gab es immer mal ein paar mehr. Die Bewegung war auch SPD, CSU auch, aber blockiert habt immer... CDU mit Angela Merkel. Mit Merkel, genau, die großer Feind von Volksentscheiden. Gott sei fucking Dank, Alter. Ist auf Mutti Verlass. Aber das nicht nur, in der Vergangenheit ein paar mehr. Aber ja.
Das linke Modell ist sogar gar nicht so schlecht. Auch da bin ich jetzt nicht im Detail informiert, aber ich glaube, so den Grundriss kann ich abzeichnen, und zwar, dass es dann so über Initiativen ging. Also, dass es quasi nicht, dass nicht jede Entscheidung, die sonst parlamentarisch getroffen wird, in Volksabstimmung geht, sondern dass Volksabstimmungen, die ja jetzt schon möglich sind, kommunal und landestechnisch, auch auf Bundesebene möglich sein. Also dass dass man so eine Initiative startet und wenn man dann genug Unterschriften von Wahlberechtigten bekommt, dann geht es zu einem Volksbegehren auf Bundesebene und dann bedarf es einer Zustimmung von weiteren, was weiß ich, Summe X Wahlberechtigten innerhalb von einer gewissen Zeit, also von X Wahlberechtigten in X Monaten. Und dann geht das, wenn das durchgeht, geht das dann vom Bundestag in die Volksentscheidung. Das wäre so etwas, wo ich zustimmen könnte, wo ich denke, yo, das zielt auch dafür, dass man so ein bisschen diese Politikverdrossenheit ein bisschen rausstreichen könnte aus den Köpfen, so dieses, naja, die da oben, die machen ja sowieso nur, was sie wollen. Oh ja, nee,
ja,
so,
aber du hast nee, Möglichkeiten. Das funktioniert nicht. Solche Sachen müssen doch auch vom Bundesverfassungsgericht immer noch mal geklärt werden. Und dann würde sich dieses Argument doch einfach nur verschieben.
Das ist richtig. Du darfst keinen Unsinn fordern. Das stimmt. Aber so gewisse Dinge kann man schon über diese Initiative dann begehren und dann entscheid. Das wäre möglich. Aber alles in eine Volksentscheidung zu parken, oh, das halte ich für super fatal, sehr, sehr schwierig. Ist auch nur hypothetisch, dass ich denke, dass das schwierig ist, aber ich glaube, mit dem, was uns die Geschichte gelehrt hat, ist das ziemlich plausibel, dass ich das als schwierig bezeichne. Hast du diese Brexit-Umfragen danach gehört?
Auf der Straße? Lass uns, bevor wir über den Brexit sprechen, noch mal ein bisschen mehr über... Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute verstehen nicht, dass es, okay, der Brexit ist kein Totschlagargument. Aber der Brexit zeigt ein Problem, das meiner Ansicht nach auch von dem Meinungsvideo von Mr. Wissen to Go gar nicht richtig erfasst wird oder vielleicht auch fehlinterpretiert. Der Brexit zeigt, dass Populismus und Fehlinformationen durch die neuen Medien, Social Media und alles, so massiven Einfluss auf solche Entscheidungen setzen kann, dass man im Nachhinein, und das ist das, was du sagst, in Umfragen und anderen, in anderen meinungsbildenden oder in anderen meinungsdarstellenden Umfragen halt einfach sieht, dass die Leute keine Ahnung haben. Die haben einen Bus gesehen, wo drauf steht, wir bezahlen zu viel in der EU, Und wir können dieses Geld benutzen, um den Fischern an der Ostküste ein besseres Leben zu geben. Endlich können die wieder fischen.
Ja.
Und dann stehen die da, lesen das und sagen, ja genau, ich will raus aus der EU. Dann stimmen die knapp ab, weil es halt auch eine Menge Leute gibt, auch die auf die Scheiße nicht reinfallen, aber nicht genug. Und dann wundern die sich, dass man auf einmal wieder Grenzkontrollen hat. Und dann wundern die sich, dass man auf einmal Spannung hat in Irland. Und dann wundern die sich, dass der Fisch, den die ja mehr fangen können, auf einmal nicht schnell genug von A nach B kommt. Und dann wundern die sich, dass man keine einzelnen Handelsabkommen mit einzelnen Staaten aus der Europäischen Union haben kann, weil die alle sagen, halt stopp, wir sind in eurem Verband, ihr müsst mit dem Verband handeln, nicht mit uns. Und all diese Sachen wussten die nicht. Wie auch? Weil die keine politischen Experten sind. Ja. Weil die sich beruflich nicht, weil die sich in dem Thema beruflich nicht befinden und vielleicht auch nicht zu erwarten ist, dass die den ganzen Tag, nachdem die von der Arbeit kommen und heftig malocht haben, um ihren Unterhalt zu verdienen, damit beschäftigen. So, und die Konsequenzen dieser unwissenden Handlung sind ganz klar zu übertragen auf jedes Land dieses Planeten. Social Media, Internet, Populismus von Parteien, die ihre eigenen Agendas durchsetzen wollen, führen leider zu größeren Erfolgen. Das ist, Bruder, wir haben niemand, wir reden darüber, Volksentscheide abzustimmen und oder Leute denken, das ist eine gute Idee. Und die Leute sind zu faul, fucking die Wahlschriftstücke der Parteien zu lesen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Die Leute sind zu faul und zu träge, das Wahlprogramm der Parteien zu lesen und ihr sprecht davon, euch eine Meinung zu bilden aufgrund von sachlichen Informationen, um im Volksentscheid eine reflektierte Position zu beziehen? Are you fucking, also ich bin vollkommen verblüfft. Wie kann man das fordern? Irre. Einfach irre.
Man darf nicht vergessen, dass das ein Prozess antreten würde. Also dadurch, dass man so ein bisschen gesamtgesellschaftlich das Gefühl hat, dass man an der Politik nichts machen kann, so dass man zwar eine Stimme abgeben kann, aber dass das Demokratieempfinden nicht so wirklich präsent ist, würde es wahrscheinlich für die Generations to come bedeuten, dass man sich da potenziell mehr mit auseinandersetzen würde. Auf der anderen Seite spricht natürlich dagegen, dass die wenigen Dinge, die nötig sind, um eine versierte Wahl zu treffen, jetzt schon nicht gemacht werden. Also was du gesagt hast. Du hast eigentlich als Bundesbürger eine Aufgabe in einer Demokratie, die repräsentativ ist. Kümmere dich um die Repräsentanten. Informier dich darüber, wer der Typ ist, der dich repräsentieren soll. Und dann gib dem, wo du dich am ehesten mit identifizieren kannst, deine Stimme. Das ist so das Konzept einer repräsentativen Demokratie. Und das wird nicht gemacht. Und die Leute lesen nicht, wen sie da wählen. Und die Leute lesen auch nicht, was sie da wählen. Und die Leute beschäftigen sich auch nicht damit, was denn eine Koalition ist, was denn Kompromisse bedeuten, wie das eine denn mit dem anderen zusammenhängen könnte. Das tun die alles nicht. Und dann spricht das natürlich ein Stück weit dagegen, dass mehr Verantwortung dann auch mehr Bewusstsein und mehr, ja, auch Verantwortungsbewusstsein erzeugen würde. Wie am Anfang schon gesagt habe, so ganz, ganz populistisch gesprochen halte ich die deutsche Bevölkerung für politisch zu verdrossen und auch zu anfällig für Fehlinformationen und Propagandamaschinen, als dass ich das für eine gute Idee halten könnte. Ne?
Mich hat letztens jemand gefragt daraufhin, sprichst du der Bevölkerung ihre Entscheidungsfähigkeit ab? Und ich sage ja, im politischen absolut. Denn solange es eine rechtsextreme Partei gibt, wo man davon sprechen kann, dass die in Ostdeutschland 20-30% hat und grundsätzlich über 10, dann muss ich halt einfach davon sagen, ja, ich spreche der Leute. Solange wir davon sprechen, dass die Leute immer noch CDU wählen und sich von diesen populistischen Aussagen einfangen lassen, ja, guck mal, die hat ihre 20.000 Euro zu spät angereicht. Und trotzdem CDU wählen. Ja, ich spreche den Leuten ihre Entscheidungsfähigkeit ab. Spreche ich. Ganz klar, denn das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn.
Die Zahlen gehen
deswegen kann es keine Volksentscheidung geben. Holy shit, auf keinen Fall.
Ich meine, du musst ja, du ganz realistisch gesehen beinhalten ja die Modelle auch eine gewisse Wahlbeteiligung, um dann entscheidungsfähig zu sein. Ne?
Mindestens, also mehr als die Hälfte tatsächlich.
Dieses mehr Quorum, als die Hälfte, Quorum, das ne? war Weimarer Republik, glaube ich, war mehr als die Hälfte, aber ich weiß nicht, wie die aktuellen Modelle aussehen, aber also irgendeine Wahlbeteiligung muss es ja geben. Also es müssen irgendwie, 50% halte ich auch wirklich für so das Minimum.
Mindeste, ja.
So
ja,
das
ja.
Mindeste, um da entscheidungsfähig zu sein, weil ansonsten heißt es wieder, ja, ich habe davon gar nichts mitbekommen und das wird ja, auch ja. zu viel. Und dann gucken wir uns die Zahlen von Bundestagswahlen an und stellen fest, ja Mensch, also wir sind schon lange nicht mehr in den 60er, 70er Jahren, wo alle wählen gegangen sind. Ne? Was war die Höchstmarke? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, irgendwann in den 70er Jahren hatten wir über 90%. Höchstmarke, Wahlbeteiligung.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Jo, 91% 1972 war die Höchstmarke. Und seitdem sind wir in einem brutalen Abwärtstrend. Der geht wieder ein bisschen nach oben. So, ich glaube, wir sind so roundabout 70-75% waren es bei den letzten Wahlen. Aber das ist so the Big Mama. So, wähl deine scheiß Regierung für die nächste Legislaturperiode. 4 Jahre. Und 70% gehen zur Wahlurne. So 70%. So, und dann willst du den Leuten zumuten, dass die zur Wahlurne rennen, wenn es darum geht, keine Ahnung. Was wäre denn so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, also ob ich da jetzt wählen gehe oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Da gibt's wahrscheinlich viele, wo dann ganz, ganz viele Leute sagen würden, ja, dafür gehe ich jetzt nicht wählen. Und bei anderen Themen, ne, wo man besonders Populismus anfällig ist, ne, sowas wie Flüchtlingsaufnahme, möchte das nicht in der Hand haben von der Bevölkerung, ganz ehrlich nicht. Ja.
Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Diese unglaublich schwierigen Entscheidungen an jemanden weiterzugehen, dem du dann sagst, ja, du wohnst doch hier, mach das jetzt.
So. Alter. Da steckt ja ein ganzer, da ist ein Rattenschwanz dahinter.
Unglaublich.
So Flüchtlingsaufnahme, ja oder nein, ist ja keine Entscheidung, die du treffen kannst, ohne den ganzen Rattenschwanz dahinter zu kennen. So, und das tun die meisten nicht. So, die stimmen dann eben darüber ab. So wie beim Brexit. Das ist kein Totschlagargument. Aber es ist ein sensationell gutes. Um aufzuzeigen, wie auch eine moderne, globalisierte, digitalisierte Bevölkerung anfällig ist für Schwachsinn. Die haben auf der Straße nach der erfolgreichen Abstimmung, die sehr knapp gewesen ist, haben die Leute gefragt, die dafür gestimmt haben. So, ja, du hast für den Brexit gestimmt. Ja, habe ich. Und dann so, Brexit bedeutet, dass ihr jetzt aus der Europäischen Union austretet. Nee. Nein. Doch, das ist der Brexit. Du wirst jetzt mit deinem Vereinigten Königreich aus der Europäischen Union austreten. So, das wird jetzt passieren. Ach du Scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann sollen andere wichtige Entscheidungen da reingesteckt werden oder was. Ich halte auch nichts ich halte sehr viel von Demokratie, aber ich glaube, die soziale Demokratie repräsentativ ist ein ziemlich, ziemlich nices Modell. Ne?
Ich denke, man sollte seine Energie eher darauf konzentrieren, dass korrumpierte und korruptionsanfällige Politiker das genau eben nicht mehr sind und nicht mehr sein können. Dass man Nebeneinkünfte von Politikern auf bestimmten Ebenen oder ab bestimmten Ebenen verbietet. Dass man sagt, dass ein Lobbyregister ein guter Anfang ist, aber es nicht reichen kann und sich sechsstellige Beträge Nebeneinkünfte neben einem hauptberuflichen politischen Amt einfach nicht geht. Das geht einfach nicht. Das sollte nicht funktionieren. Dass irgendwelche Vorträge gemacht werden können, wo dann Nestes CEO vorlegt und die Klöckner sagt, ja gut, dann komme ich halt mal vorbei und sage, warum ihr so ein geiler Verein seid und dafür gab es 150.000 Euro. So, das kann nicht sein. Sowas darf nicht sein. Sowas darf nicht passieren. Das war jetzt ein fiktives Beispiel. Ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist. Aber
ich halte es für sehr realistisch, dass die Klöckner von Nestle bezahlt worden ist, um irgendwo zu sagen, dass das eine geile Firma ist. Die Klöckner ist dafür zuständig, dass es auch Tieren gut geht. Ne? So, das sollte eigentlich in ihrem Aufgabenbereich liegen. Und die steht in der Kochsendung mit dem Lafer bereitet das 1,99 Euro Hackfleisch zu. Kannst du dir nicht ausdenken. Weißt du? Also wirklich lächerlich. Ja, wirklich sehr, sehr lächerlich. Ich behalte das für sinnvoll. Lass uns noch, wir sind gerade in Politik, lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar habe ich gestern oder vorgestern habe ich bei dir zugeschaut. Und da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen.
Ah ja,
und,
genau.
Und da habe ich auch eine saftige 30-monatige Resub-Message rausgefeuert mit bedingungsloses Grundeinkommen jetzt.
Ja.
Und wie du daran erkennst, ich bin voll für das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich habe da ein breites Portfolio an Gründen, warum ich das geil finde. Und lustigerweise sind wir jetzt hier der Podcast, der repräsentativ für die Gesellschaft steht. Denn das ist relativ split. Das ist relativ even split.
Ja, ich bin tatsächlich eher dagegen. Also ist sehr interessant jetzt.
50-50 sieht es nämlich so in der Gesellschaft aus und auch hier im Podcast. Wir sind das Volk jetzt. Und lass da nochmal ganz kurz drüber sprechen.
Wir sind das Volk. Ja, klar. Also ja, wir haben, kurz um anders anzuführen, ich habe eine Dokumentation gesehen von Arte, die ich nicht ganz fertig gesehen habe. Da ging es um bedingungsloses Grundeinkommen und das hat das Ganze so ein bisschen angestoßen. Und wir hatten da so ein kleines Hin und Her und warum ich das nicht so gut finde und warum dies und das. Und ja, also ich finde, ich sage erstmal grundsätzlich, ich finde dass die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens in einer leistungsorientierten Gesellschaft irgendwie nicht stimmig, und ich weiß noch nicht, wie das integriert werden kann, auch wenn ich Konzepte gesehen habe, die da die funktionieren würden.
Welche Modelle kennst du denn?
Ich kenne das Modell der Vermögensumverteilung. Das bedeutet, also das ist auch das, was mich am ehesten davon überzeugt, dass es funktionieren könnte. Das bedeutet, jeder bekommt das bedingungslose Grundeinkommen von, sagen wir, 1.000 Euro. Ja, kriegst du so oder 1.200, ist egal. Und diejenigen, die einen Verdienst haben, die arbeiten und dann halt ihr Gehalt damit aufstocken, bezahlen am Ende einen erheblich höheren Satz an Steuern, um eine Vermögensumverteilung zu schaffen, und diejenigen, die weniger verdienen oder die halt wenig verdienen, bezahlen das halt an Steuern nicht, und so schafft man eine gesellschaftliche Waage. So ein bisschen man hat auf der einen Seite nicht die Angst abzurutschen, weil man das ja bekommt, und auf der anderen Seite ist es so, dass man das ja, wenn man es bekommt, durch eine Steuerverrechnung nicht wirklich spürt, dass man es zurückbezahlt, aber eigentlich bezahlt man es zurück. Zu Teilen oder ganz.
Mm-hmm. Ja,
das ist so ein Konzept. Also das Konzept, das ist das erste Konzept, wo ich sage, dass es funktionieren könnte.
Dann,
weil das etwas da, ist.
Dann ich habe erst vor einem halben Jahr oder so ein Buch drüber gelesen, das mir brutal die Augen geöffnet hat. Und zwar ging es da so ein Stück weit um die industrielle Revolution, die wir derzeit haben. Also eine ökonomische Revolution, die wir durchleben durch die Digitalisierung. Du musst dir ja überlegen, dass wir in Deutschland ein soziales Sicherungssystem haben. Ja, wir haben ein Sozialsystem, das die Leute absichern soll. Gerhard Schröder hat das damals eingeführt mit Hartz IV, eine der größten antisozialdemokratischen Dinge, die jemals von einem Sozialdemokraten geleistet worden sind. Ist auch kein Wunder, dass es von Schröder kam. Aber dieses System wird zusammenbrechen. Und ich kann dir auch sagen, warum das zusammenbrechen wird. Derzeit ist es so, dass das Sozialsystem ja durch Arbeitende bezahlt wird. Arbeitslosigkeit refinanziert sich durch Arbeitende.
Ja? Ja.
Wir bezahlen die Milliarden Euro, die da an Arbeitslose ausgezahlt werden, durch Arbeitende. Gucken wir uns an, was demnächst, also zukünftig, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten an Arbeitsplätzen wegfallen wird. Dann wird das ganze System zusammenbrechen. Man geht derzeit davon aus, dass in Deutschland bis zu 36% der Arbeitsplätze einfach gestrichen werden könnten. Jetzt. Heute. So, heute. Durch Maschinen, durch Digitalisierung, durch Automatisierung. Die könnten einfach wegfallen. Ne? Jeder fünfte global Arbeitnehmer und 36% in Deutschland. So, das sind Zahlen aus 2020, OECD-Studie. Also angemessen und repräsentativ und alles in Ordnung. Und da muss man sich die Frage stellen, wie können wir soziale Gerechtigkeit gewährleisten, wenn Hartz IV nicht mehr finanziert werden kann? Wie soll das gehen? So, und dann kann als Antwort nur ein System kommen, dass das Sozialsystem nicht mehr durch Arbeitende finanziert wird, sondern durch das vorhandene Kapital. Erstmal muss man da muss man da, glaube ich, drüber sprechen, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt für ein selbstbewusstes Land schaffen würde. So, derzeit ist es ja so, auch bei Studierenden, du hast ja diesen Social Media Trend mitbekommen, wo Studierende sich darüber empört haben, was sie für Arbeitsverträge bekommen. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Gerade in naturwissenschaftlichen Bereichen ist das so, dass die Arbeitsverträge meistens so 3 Monate lang sind, so 3 bis 6 Monate bekommen die. Und du kannst dir vorstellen, wenn du einen Arbeitsvertrag hast, der 3 Monate geht, das schafft nicht so wirklich viel Sicherheit in dir. Ne?
Natürlich, so, Befristung.
Du Universität, also studieren, ist die Suche nach Wahrheit. So, und die ist ja nicht zeitlich begrenzt. Das sollte kein Wettbewerb sein. Du darfst bei der Suche nach Wahrheit keinen Wettbewerb schaffen. Und der wird an Universitäten geschaffen. Harald Lesch hat da was Sensationelles zu gesagt. Und zwar, dass du in einem fiktiven Wettbewerb bist, der dafür sorgt, dass wir stagnieren. Studierende oder Professoren, Doktoren sitzen da mit ihren Forschungsergebnissen und haben Angst, diese zu teilen, weil sonst diese Ergebnisse in anderen Berichten landen könnten. Und dann, dass die dann höher gestuft werden und dann irgendwo dann mal statt 3 Monaten 6 Monate ein monatiger Vertrag rausgeht. Wissen wird nicht mehr geteilt an Universitäten, weil die Leute Angst haben, diesen Wettbewerb, der absolut fiktiv ist, zu verlieren. Und das ist scheiße. Das würde all sowas würde man verhindern können, wenn man diese Angst vor der stigmatisierten Arbeitslosigkeit nicht mehr hat. Wir haben
Sag. Du sagst stigmatisierte Arbeitslosigkeit wegen Hartz IV, ne?
Genau.
Aber, also ich habe das Gefühl, dass das nicht an Arbeitslosigkeit per se liegt oder der Förderung daraus, sondern es liegt an Hartz IV, dem Begriff und dem Abwicklungsprozess.
Ja, aber auch Arbeitslose vor Hartz IV waren stigmatisiert. So, wir definieren uns in unserer Gesellschaft durch Leistung. Das ist ja eine Leistungs-, du hast es selber gesagt, das ist eine scheiß Leistungsgesellschaft.
Ja, genau, absolut. Aber es ist noch nie so schlimm gewesen wie mit Hartz IV.
Nee, das stimmt, es ist schlimmer geworden. So, ja. Hartz IV hat alles schlimmer gemacht. Und ja. Man kann ja nicht nur beim Sozialsystem, das ist ja der Anfang. Das ist ja keine Lösung für alle. Du hast ja so ein paar Spinnemacker, die rumrennen und auf jede Frage, die du hast, sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist die Antwort darauf. Die ist Schwachsinn. Ein Teil der großen Antwort. So, das Bildungssystem gehört revolutioniert. Unsere Gesellschaft, das Empfinden, wie wir uns definieren, gehört revolutioniert. Und das muss angepasst werden aufs 21. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert, so das Bildungssystem, das Sozialsystem des 20. Jahrhunderts besteht folgendermaßen. So, ich fange an in der Schule, werde dann bezahlt durch Noten. Die sind entweder gut oder schlecht. Und dann gehe ich aus der Schule raus und dann werde ich bezahlt und nicht mehr durch Noten, sondern durch Geld. Und das ist entweder hoch oder niedrig. Oder ich mache gar nichts und dann kriege ich halt auch nichts. Und das ist auch in Ordnung. Es wird sanktioniert, es wird kontrolliert, so Misstrauen und Misstrauenskontrolle, das ist ja all over the place. Ne? Die Leute werden kontrolliert, Anwesenheit, hast du dich beworben, das hast du nicht gemacht, dieses, jenes. Das schafft so viel Angst und Selbstzweifel, dass die Leute gar nicht an Sicherheit dazugewinnen können. Ja, wie willst du dich denn um irgendetwas anderes kümmern, wenn du einen befristeten Vertrag hast? So, befristete Verträge sind die Norm derzeit. So, du kriegst einen befristeten Vertrag über 12 Monate und hast eine 6-monatige Probezeit. Und dann musst du dich schon irgendwie wieder, du fängst an zu arbeiten und hast den Kopf, ja scheiße, ich muss mich irgendwie auch schon wieder über einen neuen kümmern. Das ist scheiße.
Das hat aber oft auch nichts mit Leistung zu tun. Also ich, um da mal ein Beispiel zu geben, ne, ich hatte ich weiß das am eigenen Leib, das hat oft nichts mit Leistung zu tun, sondern eher was mit der allgemeinen, also ich beschreib's mal, vielleicht kannst du das, vielleicht verstehst du, was ich meine. In dem Projekt, in dem ich damals gearbeitet habe, das die Integration für politisch Verfolgte und Geflüchtete besonders Schwerpunkt auf Jugendliche gemacht hat, hatten wir auch immer eine Befristung. Diese Projekte und diese, es gibt Projekte und Maßnahmen, die immer eine Befristung haben, weil die daran gekoppelt sind, wie die nächste Konzeption aussieht und ob man das, was man da macht, immer noch richtig macht. Das heißt, die Befristung orientiert sich weniger, also orientiert sich auch an Leistung, aber an einem anderen Hebel, nämlich dem Kontrollmechanismus.
Ja.
Du willst kontrollieren, dass Menschen, die eine gewisse Aufgabe erledigen, die immer noch zur vollsten Zufriedenheit des Schirmherrn erledigen. Und ich glaube nicht, dass das bei Arbeitsplätzen eine große Rolle spielt per se. Ich glaube, das wäre ein Argument, das man so nicht durchgehen lassen kann. Aber es gibt diese Bereiche, die in ihrer Existenz befristet sind, damit man kontrollieren kann, ob das, was sie tun, immer noch angemessen ist.
Ja, Misstrauenskontrolle.
Und das wird halt über eine Befristung, das wird dann halt über eine Befristung geregelt. Ne? Also das kann auch sein, dass es sowas ist.
Aber ist das notwendig? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist das notwendig? Wir haben so viele Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschutzregelungen im Gesetz stehen, dass man diese Angst von der Arbeitgeber, von wegen, ja, der macht nichts und dann werde ich den nicht mehr los. Das ist eine nicht existente Angst. So, du musst niemanden befristet einstellen, um den irgendwann wieder loswerden zu können. Und auch diese Frage würde ja beantwortet werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil die Leute, du hast da so zwei Lager, ne? Du hast da so die einen, die sagen, ja, also da würde dann die Arbeitgeber sagen, ja, bei bedingungslosem Grundeinkommen müsste alles teurer werden, ne, weil ich müsste den Leuten mehr bezahlen. Weil ja dann keiner mehr putzen gehen würde oder Müll abholen. Und auf der anderen Seite hast du die Linken und die stellen sich dann hin. Gysi ist der Vorreiter, der diese Philosophie da vertritt, dass wenn jeder Mensch 1200, 1500 Euro kriegen würde, dann würden die Firmen sagen, okay, dann zahlen wir halt nur noch 2 Euro pro Stunde für den Shit. Und das ist geht alles Unsinn. So, es würde wahrscheinlich nichts von beidem passieren. So, weil die Leute ja immer noch weiter arbeiten gehen würden. So, die Leute, die gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, fahren oftmals diesen Irrglauben in sich, dass Menschen per se faul sind und wenn man denen Geld geben würde fürs Nichtsmachen, dann würden die auch nicht arbeiten. Und das stimmt nicht, weil die Leute kriegen ja auch jetzt schon Geld fürs Nichtstun. So ein Hartz-IV-Empfänger bekommt inklusive der ganzen Zuschläge und der Krankenversicherungen und so, die ja alle auch bezahlt werden, sondern kriegt er bis zu 1000, 1200, 1300 Euro abhängig vom Wohnort. Ne? Und das ist ja jetzt schon das, was dann aber bedingungslos an alle ausgezahlt werden würde. Und diese Bedingungslosigkeit ist sehr, sehr wichtig. Gysi sagt auch, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre unfair, weil ja dann auch der Karl S. mit seinen Milliarden auf dem Konto 1500 Euro zahlen würde. Und dann muss man jetzt auf die Refinanzierung gucken. So, wir brauchen ein Sozialsystem, das nicht abhängig ist von den Arbeitenden. So, das muss sich irgendwie anders refinanzieren. Und da gibt es etwas, das sich Finanztransaktionssteuer nennt. Also jede Finanztransaktion, die irgendwo getätigt wird, wird zu einem gewissen Satz besteuert. Gibt es Modellhochrechnungen in der Schweiz, dass 0,05%, also 0,05% von jeder geleisteten Finanztransaktion im Finanzverkehr würden ausreichen, um in der Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2500 Franken zu finanzieren. So, bitte. So, in Deutschland wäre das natürlich ein bisschen höher. Ne? Wir haben mehr Leute und weniger Reiche. Deswegen wahrscheinlich so 0,3-0,4%, wenn man so ein bisschen hochrechnet. Aber das ist... Du musst dir überlegen, die Reichen der Reichen. Wie viele Millionäre haben wir in Deutschland? Keine Ahnung. Wie viel sind nicht viele, ne? Ich glaube 1,5 Millionen, 2 Millionen Millionäre. Und wie viele Milliardäre haben wir? Unter 100, würde ich schätzen. So, und die würden ja, die verdienen ja jetzt schon einen erheblichen Anteil ihres Einkommens über solche Finanzspekulationen, ne? Also die spekulieren an der Börse, investieren, machen dies und jenes. Das sind alles Finanztransaktionsdienstleistungen, die nicht besteuert sind. Würde man die besteuern zu einem geringen Ansatz, dann würden ja die Reichen der Reichen so viel Kohle in die Staatskasse schwemmen, dass man dadurch ein BGE finanzieren könnte.
Du hast gerade gesagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen schon jetzt zu vergleichen wäre mit Hartz IV, in gewissen Teilen, abhängig von wo man wohnt?
Von der Höhe her, oder was?
Ja.
Das heißt, es ist nicht zu vergleichen. Also es würden natürlich mehr Kosten auftreten, weil jeder dieses Geld bekommt. Ne? Man geht von einer Billion oder sogar ein bisschen mehr, abhängig von der Höhe, die man da auszahlen möchte, aus. Und Hartz IV ist sehr viel günstiger. Aber unterm Strich zahlt man den Arbeitslosen jetzt schon so viel. Man macht es nur unter Konditionen und Bedingungen und viele dieser Leistungen kriegen die gar nicht mit. Sowas wie die Krankenversicherung, die viel zu hoch ist für arbeitslose Menschen. Die wird ja direkt vom Jobcenter bezahlt, ohne dass das der Arbeitslose mitbekommt. So unterm Strich haben die zu wenig zum Leben, Arbeitslose. Da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen setzen, sowieso erstmal, dass die Höhe, da sollten wir drüber nachdenken. Die sollte nämlich erheblich höher sein als das, was Arbeitslose derzeit bekommen. Ist ja derzeit, läuft ja ein Pilotprojekt. Das wird letzte Woche oder so, wird das dann in Berlin jetzt endlich Studien begleiten von dem Deutschen Institut für Wirtschaft, wird das Ganze begleitet. 3 Jahre lang kriegt eine bestimmte Anzahl von Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro. Und da können wir jetzt endlich mal das spekulieren lassen und können uns gucken, was das für Auswirkungen hat auf diese Menschen. Das wird sehr, sehr interessant. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir im 21. Jahrhundert durch die Digitalisierung unser eigenes Sicherungssystem aushebeln und dass wir ein neues brauchen, das sich anderweitig refinanziert. Und zwar über Finanztransaktionsbesteuerung. Das ist einfach the fucking way to go. Das ist natürlich ein heftiger politischer Akt, ne? Weil das muss irgendwie global akzeptiert werden, sowas. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Aber das ginge. Ne? Und damit schaffst du Perspektiven, Beziehungen. Die Menschen können planen. Die können in sich selber vertrauen. Die können endlich den Shit machen, wo sie Bock drauf haben. Und weil es bedingungslos ist. Sie haben diese Angst, nicht zu fallen. Du bist arbeitslos oder du kriegst Arbeitslosengeld, würde ja auch nicht mehr, weil jeder es kriegt. Jeder kriegt dieses Arbeitslosengeld. So, niemand ist mehr wertlos, weil er nicht arbeitet. So, wir haben alle den gleichen Grundwert. Und darüber hinaus können wir machen, was wir wollen.
Also ich bin immer noch, also ich gehen wir mal von diesen 1200 Euro aus, ja, die du gerade gesagt hast, die bedingungslos wären. Und wenn ich mal so ein paar Jahre zurück in die Zeit reise, in der ich mal vergesse, was ich für Erfahrungen in meinem beruflichen Leben gemacht habe und einfach davon ausgehe, was ich wahrgenommen habe von meinen Eltern, wie die gearbeitet haben, was sie gearbeitet haben, wie oft, wie lange und wie unglaublich frustrierend der Wechsel Schule-Beruf war. Mhm. Kannst du davon ausgehen, dass ich das bedingungslose Grundeinkommen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genutzt hätte, um niemals irgendetwas zu machen? Denn ich hätte immer meine Hobbys vorgezogen. Und das Problem ist, und in diesem Trott befindet man sich relativ schnell, das Problem ist, dass man sich in einer Art Gewohnheitssituation befindet. Also Gewohnheitssituation à la tatsächlich Arno Dübel, der dann in einem Lebensstil ist, wo er permanent um 12 Uhr aufsteht, sein Ding macht, was ja auch okay ist. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool. Ich wäre skaten gegangen, ich hätte Musik gemacht, ich hätte alles Mögliche getan, nur nicht gearbeitet. Und dann, wenn ich dann irgendwann darüber nachgedacht hätte, mir einen Job zu suchen und die Voraussetzungen folgende gewesen wären, ja, du bist dann bitte morgen, also es wäre dann morgens um 7 fangen wir ja an oder morgens um 8 und das geht dann bis 17 Uhr. Dann hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Weil ich wäre wahrscheinlich einfach 2 Jahre lang nicht rumgelegen, ne? Ja. Ich mach das nicht. Ich mach das einfach nicht. Und mit dem jetzigen Übergang, also mit der Vorstellung und den Erfahrungsberichten Schule, Beruf und dem, was da passieren kann, bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht funktioniert.
Ich hab da.
Außer, weil die Bedingung ist, weil es dann eine Bedingung gäbe, nämlich, das nicht an Leute auszuzahlen, bevor die nicht eine Ausbildung fertig haben und Berufserfahrung.
Ja. Das ist eine Angst, die du nicht alleine hast. Die häufigste Antwort auf die Frage, was man denken würde, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Ne, das wird jetzt sehr schockierend sein für dich. Die häufigste Frage, Beantwortung auf diese Frage war, Ich würde nicht aufhören, aber die anderen.
Das ist die häufigste Antwort darauf. Die Leute.
Nee, ich würde gar nicht, ich rede nicht von aufhören, ich rede von nicht anfangen.
Ja, aber auch das ist nicht etwas, auch das ist etwas, das mehrfach mittlerweile, glaube ich, schon relativ evident widerlegt ist, denn die Leute wünschen sich ja mehr als Existenzminimum. So,
aber 1200 Euro sind nicht Existenzminimum. Naja, ich glaube, wir reden doch von Hartz IV. Wenn Hartz IV, du deine 300 oder 420, 30 Euro bekommst und du deine 300 Euro Miete bezahlst, dann ist das Existenzminimum. Das sind aber 1200 Euro nicht.
Das ist abhängig davon, wo du lebst. Wie sieht man, was ist jetzt das Existenzminimum, ne? So, ja. Das ist natürlich schon so viel, dass man sagen kann, eher ich überlebe. So, das und mir geht es nicht brutal schlecht. So, ich muss nicht leiden. Das ist ja, ich habe keinen Leidensdruck. Aber es ist trotzdem nichts, wo man nicht mehr wollen würde. Und die Leute motivieren sich ja nicht nur durch das Geld. So, Menschen suchen nach Aufgaben. Und überall, wo man bislang einen BGE eingeführt hat, hat niemand aufgehört zu arbeiten. Da gibt es jetzt natürlich wieder die Gegensprecher, die sagen, ja, aber die gingen maximal bis zu 5 Jahren. Und 5 Jahre ist jetzt auch nur eine begrenzte Zeit. Wie würde das aussehen, wenn das wirklich unbegrenzt bedingungslos wäre? Aber da kann man psychologisch und sozialwissenschaftlich sagen, dass die Menschen sich Motivation ziehen, weil sie eine Daseinsberechtigung für sich selbst suchen. Die Leute hören ja nicht auf, anerkannt. Man will ja Anerkennung haben für das, was man tut. Es reicht ja nicht, dass man alleine rumpimmelt. So, denk mal zurück an die Sommerferien. So, die erste Woche geil, zweite Woche geil, dritte Woche geil, vierte Woche geil, fünfte Woche schon wieder. Ja, ich würde es auch nicht schlecht finden. Sechste Woche heißt es dann wieder, oh Gott, verdammt, ist mir scheiße langweilig. Ne? So, was? Eine lange Zeit nichts tun. Wird langweilig. Und die Leute brauchen Motivation und Bestätigung.
Aber du gehst davon aus, dass die Nichtstun etwas ist, das Arbeit ist. Aber das ist es nicht. Du kannst ja alles Mögliche mit Beschäftigung verbinden, das keine Arbeit ist. Keine Zahlung, die geleistet wird. Leute, die dann sagen, yo, ich betreue halt lieber den Jugendclub da vorne und das halt ehrenamtlich. Aber das ist ja keine Basis, auf der eine langfristige Finanzierung aufgebaut werden kann.
Richtig.
Wenn alle Leute ihre Hobbys, und das sind dann Hobbys oder Eigeninteressen, so lange durchziehen, bis sie merken, dass sie in einem Trott drin sind und nichts mehr anderes machen.
Ja, genau. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir uns fragen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen? Da können wir jetzt ruhig utopisch werden. Wunschdenken. Sollten Menschen in diesem Fight Club, ich stehe morgens auf und mache etwas, wo ich keinen Bock drauf habe, um mir Dinge leisten zu können, die ich nicht brauche, aber wo ich Anerkennung bekomme von Menschen, die mir nichts bedeuten, oder aber bereite ich mein Leben selbstbestimmt. Du bringst das Jugendheim-Beispiel. So, da gibt's dann Jugendheim. Wenn ich dieses Jugendheim führe, biete ich damit einen Mehrwert für eine Gesellschaft? Ja, mache ich. Sollte ich dafür entlohnt werden? Ja, sollte ich. Weil ich einen Mehrwert biete, der Gesellschaft. Aber ich werde dafür nicht entlohnt. Das ist einfach nur etwas, was ich ehrenamtlich tue. So im Pflegedienst. So sieh es als Gehaltserhöhung für die Leute, die im Pflegedienst unterwegs sind. Ob du es glaubst oder nicht, die allermeisten pflegedienstleistenden Menschen machen das aus einer Überzeugung. Die machen das nicht, weil sie dafür Geld bekommen. Weil das Geld nicht ausreicht, um damit irgendwelche Sprünge zu machen. Die machen das, weil es denen einen Kick gibt, eine Befriedigung. Die sehen einen Sinn in ihrem Dasein, wenn sie Menschen helfen können. Und das wird nicht ausreichend bezahlt. Ob sich jetzt der Helmut um 21 Uhr auf den Balkon stellt und klatscht oder nicht, spielt keine Rolle für die. Aber so ein BGE will dazu führen, dass diese Leute ja trotzdem nicht ihre Passion verlieren, sondern einfach von dem, was sie machen, leben können.
Und zwar gut leben. Super gut bei Geringverdienerjobs, aber darum geht's nichts. Also darum geht es nicht. Darum geht's mir ganz und gar nicht. Sondern ich rede von dem, ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Der Übergang Schule-Beruf mit der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens ist aktuell so kritisch zu sehen, dass man das nicht bedingungslos machen kann. Es kann nicht bedingungslos sein, wenn wir im Hier und Jetzt, in der such dir jetzt einen Job, mach jetzt eine Ausbildung und dann machst du den das Rest deines Lebens haben und den gleichzeitig anbieten, wenn sie nichts tun, zwar 1200 Euro zu bekommen.
Das halte ich genau für
grundsätzlich
richtig.
1200 Euro.
Das halte ich für richtig. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Jugendliche und junge Erwachsene zu schnell in den Rest ihres Lebens befeuert werden.
Ja, werden sie. Alter, wenn du mit 18 Jahren, ne, so, ich geh zurück zu mir, so, ich mit 18 Jahren, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll.
Ja,
und dann musste ich mich entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens machen soll oder was? Fuck no. Genau. Wenn ich die Kohle gehabt hätte, wäre ich ein Jahr nach Australien oder Amerika oder sonst was, ein bisschen gelebt, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und das ist gut für eine Gesellschaft, die immer älter wird.
Aber es ist utopisch, es ist halt Fantasie.
Ja, es ist Fantasie, aber es ist eine Fantasie, die wahr werden kann. Das ist eine Fantasie, die wahr werden kann, wenn wir uns davon trennen, dass Motivation immer extern sein muss. So, wir lernen es ja schon in der Schule nicht anders. Motivation ist immer von externen Quellen. Der Lehrer kommt und sagt, gute Arbeit. Der Lehrer kommt und gibt dir eine gut bewertete Arbeit zurück. Du hast eine 1 gekriegt, sehr gut gemacht. So, du musst dich intern motivieren können. So, du musst deinem Leben selbst Wert geben können. Unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dich bezahlen oder die dich loben oder die dir auf die Schulter klopfen oder sonst irgendwas. Sondern du musst selber checken, was du mit deinem Leben machen willst. Und ich glaube, wir beide sind in der Position, wo wir so unglaublich privilegiert sind, dass wir sagen können, dass das ein schönes Leben ist. So, wir machen
beide. Ja, aber das ist es ist trotzdem Fantasie. Also es ist
unsere Fantasie, aber es funktioniert.
Ja, aber das funktioniert nicht, weil man das reproduzieren kann. Also es funktioniert, aber es ist nicht reproduzierbar. Ich kann dir keinen Plan geben, wo ich sage, das und das und das und das musst du machen und dann musst du noch dein eigener Fan werden, dein eigener persönlich größter Fan, dann kannst du genauso leben wie ich.
Nee, wir sind natürlich Extreme, ne? Aber was du zum Beispiel machen könntest, wäre auf Umfragewerten zur sozialen Arbeit zu gucken. So, wie viele ErzieherInnen gibt es, die nicht in diesen Beruf treten, weil es nicht gut bezahlt wird? Wie viele
Das ist überhaupt nicht mein Argument. Ich sage das, ich vielleicht verstehst du mich nicht. Mein Argument ist es nicht, dass Pflegekräfte nicht damit besser leben würden. Das würden sie.
Nein, dass es neue Pflegekräfte gibt, dass Menschen sich nach der schulischen Karriere Gedanken darüber machen, und zwar ohne Druck, was sie mit ihrem scheiß Leben machen wollen. So, du kriegst einfach einen Puffer. Du hast nicht diese Angst vor dem Abstieg. So, das ist ja die größte Angst, die Schulkinder haben, ist: Oh scheiße, Mann, ich muss einen Abschluss machen und der muss gut werden, ansonsten kriege ich keine Ausbildungsstelle und dann bin ich arbeitslos.
Ja? Ja?
Das ist Angst. Das ist keine Motivation.
Aber dieses System wird doch nicht gebrochen durch das bedingungslose Grundeinkommen.
Naja doch, du sagst es doch selber, dass sehr, sehr viele Menschen vielleicht dann jetzt nicht so diesen Entscheidungsdruck haben.
Ja, aber nochmal, stopp. Das würden sie nicht, und dann würden sie in einen Trott verfallen, der in einer Zeit passieren würde, in der sie noch so fucking beeinflussbar sind und so, ja, ich schaff das ja auch so, ich muss ja eigentlich gar nicht, mach lieber Instagram, was ist denn, wenn ich meinen Twitch-Stream anmache, ach, ich mache einen Vlog-Kanal, ich schnitze ein bisschen etwas aus, ich hab so einen synthetischen Stoff, den ich in einem Eimer mache und daraus schnitze ich etwas, so, das sind keine... Das sind Hobbys. Das sind Ideen. Das ist Fantasterei. Das ist die Sturm- und Drangzeit, die komplett entkoppelt von jedem Verantwortungsbewusstsein oder von jeder Art und Weise der ich muss jetzt was machen, ansonsten steige ich ab. Absolut korrekt. Betroffen ist. Aber die bleiben darin kleben und die Gefahr, dass sie darin kleben bleiben und nicht wieder rausgehen, ist insane. Denn wenn
widersprechen sehr, sehr viele Menschen. Also alle, die da...
Reden wir von 18-Jährigen oder reden wir von 20-Jährigen?
Nee, von 25-Jährigen. Wir reden von Gesamtgesellschaften. Wir reden darüber, dass Menschen nachgewiesen ihre Motivation durch Anerkennung bekommen. Und dass dieses komplette Konzept, dieses kapitalistische Konzept, dass man Angst vor Abstieg als Motivation nutzt, einfach ein Konzept ist, das früher oder später platzen wird. Insbesondere, da wir uns Gedanken machen müssen über die, denen es nicht gut geht. Wir sind an einem entscheidenden, an einem Scheideweg. Wirklich, ich sage wirklich, dass wir an einem Scheideweg sind, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte hart hitten wird. So, wir alle wissen und verschließen die Augen davor, dass Digitalisierung nicht nur Vorteile hat, sondern dass Digitalisierung eben auch bedeutet, dass wir immer effektiver werden mit unseren Maschinen, mit der Automatisierung und dass wir irgendwann für Berufe, wo früher 5000 Leute in der Halle standen, jetzt einen brauchen, der guckt, ob die Maschinen laufen.
So, diese Arbeitsplätze werden wegfallen. Nochmal, 36% in Deutschland, 36% der Arbeitsplätze in Deutschland könnten durch Maschinen ersetzt werden. Und wenn das jetzt eine Possibility ist, dann will ich nicht wissen, wie das in 20, 30 Jahren ist. Weil in 20, 30 Jahren ist das dann keine Possibility mehr, sondern ist das so. Und dann bricht das soziale Sicherungssystem zusammen. Und deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir eine Gesellschaft schaffen, die sich nicht extern durch dieses, ja, wenn du nicht arbeiten gehst, kannst du deine Miete nicht bezahlen, motiviert, sondern die sagt, ey, welchen Mehrwert kann ich bieten? Und du hast das Beispiel mit dem Twitch-Stream gebracht, ne? Das ist ein gutes Beispiel, können wir darauf eingehen. Du kriegst deine 1.200 €, stellst deinen Stream ein und dann hast du wie viel? 20 Zuschauer? Ja. So, jetzt mal fucking realistisch. Ja. So, die Leute denken, es wäre so einfach, bis sie es mal selber machen und dann realisieren, dass es eben nicht so einfach ist und dass sie damit scheitern werden. Und dann sind wir wieder an einer Entscheidung. Glaubst du dann, dass der Großteil, der das dann macht, sagt, ja, ist mir scheißegal, ich stream trotzdem weiter für 2 Leute? Weil es würden ja auch mehr machen.
Aber es spielt ja keine Rolle.
Würden sich die Anerkennung woanders holen. Genau, es spielt keine Rolle, finanziell. Aber sie werden nicht in ihren anderen Bedürfnissen befriedigt. Und genau das ist das Konzept des BGEs. Du gehst die Befriedigung der Nöte, die wir haben, geht nicht mehr durch Angst, durch Abstieg, sondern durch andere Dinge. So, ich möchte anerkannt sein für das, was ich tue. Und zwar nicht, indem mir jemand Geld dafür gibt, so das im besten Fall auch, aber ich möchte Anerkennung bekommen, weil ich mir selber einen Sinn geben kann. Und das kann ein Jugendheim sein. Das kann Arbeit eben in der Pflegedienstleistung sein. Oder eben, das kann auch etwas sein, wo man dann eben mehr verdient, weil die Leute eben auch immer mehr wollen. So sind wir Menschen. Die Leute würden nicht aufhören zu arbeiten. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung.
Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass sie nicht aufhören würden zu arbeiten, aber sie würden auch nicht anfangen.
Das ist eine steile Hypothese.
Nicht anfangen.
Glaubst du,
sie würden nicht anfangen, Alter. Also ich bin felsenfest davon überzeugt.
Aber glaubst du, dass alle Menschen nur deshalb anfangen zu arbeiten, weil sie Angst haben, abzustürzen? Ist das die einzige Motivation für Menschen, mit dem Arbeiten anzufangen?
Also ich reproduziere mal den Standardablauf. Ich reproduziere mal den Standardablauf einer beruflichen Orientierung, ne? Wenn du deine 2 Praktiken gemacht hast in 2 Berufen, die du eh nie in Erwägung ziehen würdest, weil du entweder in einer Suppenküche gearbeitet hast oder in irgendeinem Kochstudio oder als du mal irgendwelche PowerPoint-Präsentationen von irgendeinem Architektenbüro zusammengezimmert hast, wo du dir kein Bild davon machen konntest, ob du das wirklich willst und du nach deinem 10. oder 13., 12. Klasse Abschluss von deinen Eltern an den Punkt gezwungen wirst, wo du sagst, ey, wir müssen jetzt was finden. Ansonsten kannst du erst wieder nur nächstes Jahr eine Ausbildung machen. Das ist ja das Großartige.
Ja.
Es ist das gesamte Konzept bis zu diesem Zeitpunkt ist Bewertung, 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 Bewertung und dann ganz am Ende, du schaffst es zu diesem Zeitpunkt oder du bist gefickt.
Ja.
Wenn dieses Konzept an dem Punkt gebrochen wird, an dem Punkt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man sagt, hey, du musst das jetzt nicht, dann sehe ich eine gigantische Gefahr, damit zu versiffen. Eine exorbitant riesige, weil ich wäre versifft, Alter. Wenn meine Eltern und ich nicht den Drang gehabt hätte, Alter, ich muss meine Miete bezahlen, Alter, ich muss das machen, ich muss mich bemühen, dann hätte es nicht funktioniert und ich würde immer noch von genau den gleichen, ich hätte mich so schnell an den Lebensstandard gewöhnt, als Alleinlebender kriegst du das easy hin, Alter. Alter, ich habe schon von Trockenbrot gelebt, man glaubt gar nicht, mit wie wenig man auskommen kann, bis man so wenig hat, Alter. Das geht wirklich insane. Und 1.200 € bedingungsloses Grundeinkommen waren übrigens mein erster voller Gehaltscheck.
Ja.
Ausgezahlt.
Ja, da, herzlichen Glückwunsch. So, holt euch eure Scheißmotivation von woanders, als von
richtig,
dem scheiß
Gehaltscheck. Aber ich hätte nichts gemacht. Ich hätte Musik gemacht, ich wäre skaten gegangen und hätte das bis so lange gemacht, bis ich nie wieder von irgendjemandem einen Job angenommen hatte, wo ich um 8 Uhr aufstehen muss. Nie wieder.
Ja.
Oder um 6 Uhr.
Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine gesellschaftliche Revolution. Ich halte es für notwendig, dass wir uns als Gesellschaft redefinieren. Das, was wir aus dem 20. Jahrhundert mitgenommen haben, kann im 21. Jahrhundert nicht mehr funktionieren.
Aber wir haben ja mit dem kapitalistischen System eins der langfristig am besten funktionierenden. Auch wenn es seine Mängel hat, ist es funktioniert es halt. Und nicht mal diese Mängel, beispielsweise die Tatsache, dass Geld halt leider zu viel Einfluss hat und dass Steuervermeidung und so weiter und global bla bla bla, nicht mal diese Mängel werden ausgemerzt. Nicht mal das schaffen wir. Nicht mal, wir schaffen es nicht mal, den Einfluss von Geld auf Politik zu verändern. Ja, wir schaffen das nicht. Das wir schaffen es nicht, Lobbyverbände von großen politischen Akteuren zu lösen. Wie sollen wir denn einen gesellschaftlichen Umbruch jetzt erzeugen? Wie realistisch ist das?
Ja, die Frage ist nicht, ob es realistisch ist, sondern ob ich dafür bin. Das wäre die Frage. Halte ich es für realistisch und finanzierbar? Ja, durch Finanztransaktionssteuern. So, besteuerst du Finanztransaktionen, zahlen die Reichsten der Reichen das, wovon alle anderen profitieren würden. Es gibt ja noch andere Systeme, Flat Tax, also jeder Mensch zahlt 60% Steuern, unabhängig von dem, was er verdient. Halte ich für Schwachsinn. Das sind Dinge, das sind so, man versucht krampfhaft irgendwie auf Summe X zu kommen, weil Summe X das finanziert. Aber revolutioniert man das System der Besteuerung und zwar so, dass es tatsächlich gerecht ist, so dass die Menschen, die viel Geld hin und her schieben und viel Geld haben, auch viel mehr abdrücken als die Menschen, die versuchen, einfach so über die Runden zu kommen, ne, und einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Das ist ja auch etwas, was ein Irrglaube ist in meinen Augen. So, ich habe immer das Gefühl, dass arbeitslosen Menschen das Recht auf die Teilnahme in der Gesellschaft genommen wird. So, dass alle damit zufrieden sind. So, Hartz IV beziehen bedeutet Corona-Quarantäne leben. Und das haben jetzt sehr, sehr viele ein Jahr miterlebt, ne? So, was ich damit konkret meine ist, donnerstags mal mit den Freunden in die Bar gehen, fucking no way, mit welchem Geld? So, samstags ins Kino, mit welchem Geld? So, du lernst eine Frau oder einen Mann kennen oder eine Partnerin kennen und willst da mal auf ein schnickes Date, wie denn, mit welchem Geld? So, Hartz IV ist Existenzminimum. Das brauchst du, um zu existieren, nicht um zu leben. Und ich glaube, dass auch arbeitslosen Menschen die Zeit und der Druck genommen werden muss, dass sie sich entfalten können. So, ich glaube, Menschen, damit meine ich nicht Schmetterlinge. Wir brauchen keine 83 Millionen Schmetterlinge in Deutschland. So, der Typ, der seine Clubmate-Mischung in Friedrichshain trinkt und Bilder macht von interessanten Leuten und das auf Instagram vertickt. Davon wird es wahrscheinlich mehr geben. Aber die Frage ist, können wir uns das leisten, davon mehr zu haben? Ja, können wir. Und würden alle Menschen so sein? Das glaube ich nicht. So, viele Menschen würden sich ihre Motivation in anderen Bereichen holen und würden viel sinnvoller, viel motivierter das leisten können, was sie derzeit nur aus Druck oder aus Angst machen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein BGE the way to go ist. So, BGE wird the way to go sein. Und das Schöne daran ist, wir haben jetzt 3 Jahre, wo das Ganze wissenschaftlich begleitet wird. Was sind die Auswirkungen? Was sind die Konsequenzen? Was sind die Konditionen? Welche Veränderungen hat das?
Ja, ich bin sehr gespannt auf den finalen Bericht. Ich bin eher für einen Mindestlohn von 15 Euro und die Verdopplung des Hartz-IV-Satzes, um die Leute wieder gesellschaftlich abzuholen und die Abschaffung von Sanktionierungen, die bedeuten, dass den Leuten die komplette Existenz weggestrichen wird. So.
Du willst es also bedingungslos machen, ja? Also du willst Arbeitslosen bedingungslos machen.
Ich will nicht, dass die 100% sanktioniert werden können. Ja. Da gibt es auch einen Großteil für.
Ja, das
weil
ist
das, weil ja. da müssen wir, also da reden wir einfach davon, dass wir den Leuten, also da reden wir einfach davon, dass wir den Leuten einen Satz geben, der hilft, und da reden wir davon, dass man nicht zu 100% wegstreichen darf aufgrund der Tatsache, dass sie einen Termin beim Arbeitsamt nicht aufgenommen haben.
ja, das stimmt.
Das also, geht halt nicht.
Ja, das ist das Mindeste, das passieren muss, ne? So, dass der bürokratische Prozess hinter der Beziehung von Arbeitslosengeld ist ein ekelhafter, den ganz viele Menschen nicht bestreiten können. Ja. Gerade wenn wir an unsere Mitmenschen denken, die Deutsch nicht zur Muttersprache haben. Deutsche Menschen mit mittlerem oder niedrigerem Bildungsstandard haben Probleme, den Scheiß zu verstehen, den die da von dir wollen. So, ja. AbiturientInnen haben Probleme, diese scheiß Papiere auszufüllen, weil auch unsere schulische Karriere uns nicht darauf vorbereitet, arbeitslos zu sein. So alles, unsere komplette schulische Karriere bereitet uns darauf vor, angestellt zu sein.
Das ist nun mal so. Und das muss wegfallen. So, die Leute müssen, wir brauchen ein soziales Sicherungssystem, das bedingungslos ist. Das ist das Mindeste. Und ich glaube, das Fairste ist ein BGE. Aber was du gesagt hast, so höherer Mindestlohn, höheres Arbeitslosengeld und hört auf, die Scheiße zu verrechnen. Das ist der letzte Rotz. Wenn du als arbeitsloser Mensch anfängst, eine kleine Stelle zu bekommen und dir ein bisschen was dazu zu verdienen, wieder in das Arbeitsleben einsteigst, dann wird das noch zu 100% verrechnet. So willst du mich eigentlich verarschen. So mehr machen bedeutet mehr bekommen. So, das passt sogar in alle kapitalistisch motivierten Systeme, die wir derzeit durchleben.
Da, wir werden da sicherlich noch das ein oder andere Mal drüber sprechen.
Ja, schön. Wir haben uns verquatscht auch. Wir sind 24 Minuten über der Stunde.
Oh, Gottes Willen, ja. Aber wieder sehr interessant. Das wird sicherlich für die einen oder anderen da draußen ein paar interessante Stichpunkte geben, ob in die eine oder andere Richtung. Und wir werden uns dazu nochmal unterhalten. Allerspätestens, wenn die Ergebnisse dieser Studie da sind. Aber auch, wenn Herr Junge mal wieder einen lustigen Tweet macht.
Ja, wenn Uwe Junge tweetet, bin ich an vorderster Front. Stay, ich danke dir für deine Zeit. War ein sehr netter Podcast. Wir haben mal wieder einen neuen Standard gesetzt, glaube ich. Und ich hoffe, den ZuhörerInnen da hinten hat es auch Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Na klar. Bis dann, ciao.